HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Renate Daimler zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Wissen Sie noch, wann Sie sich mal wieder erlaubt haben, etwas ganz Verrücktes zu machen oder einen lang gehegten Traum umzusetzen? Vielleicht ist das noch gar nicht so lange her. Dann herzlichen Glückwunsch. Vielleicht können Sie sich aber auch gar nicht mehr daran erinnern. Dann aufgepasst. Diese Dame hat sich gleich einen ganzen Haufen Träume erfüllt. Das fängt an bei ihren Berufen. Sie war Flugbegleiterin, Moderatorin für Radio und Fernsehen und sie ist systemische Beraterin, Autorin, Wanderführerin und zertifizierte Outdoor-Guide. Bis jetzt. Wer weiß, was noch kommt. Und mit ihrem feuerroten Wohnmobil macht die 70-Jährige immer wieder ausgedehnte Reisen. Was, wie, warum gekommen ist, hat sie aufgeschrieben in dem Buch der Erlaubnis. Herzlich willkommen, Renate Daimler.
Danke, Frau Röder, Sie haben mich jetzt aber sehr schön beschrieben.
Stimmt ja auch alles. Dieser Camper, Frau Daimler, wie Sie dieses Wohnmobil nennen, das spielt in Ihrem Buch eine große Rolle. Und das ist, glaube ich, so eines der aktuellen Dinge, die Sie sich erlaubt haben. Hat aber ein bisschen gedauert. Warum?
Ich bin eine Nomadin und mein Mann ist sesshaft. Und das ist eine grundsätzliche Herausforderung, weil ich würde am liebsten ständig unterwegs sein und er mag das nicht so gerne. Ja. Und dass ich dann auch noch einen Traum habe, dass ich einen Camper möchte und er auf keinen Fall, wie er das nennt, in einer kleinen Kiste, wo man sich das Frühstück selber einkaufen muss, wohnen möchte, das war ganz klar, er würde da wahrscheinlich nicht mitfahren. Und dann etwas zu tun, wo der Partner sagt, da mache ich nicht mit, und zu wissen, und es ist aber mein Traum, das war ein richtiger Prozess und den Prozess erzähle ich auch, wobei es ja gar nicht um den Camper geht, sondern es darum geht, wie finde ich meine Erlaubnis, mir etwas zu erlauben.
Wofür der Camper in diesem Fall als Metapher steht. Sie sagen, das war ein Prozess. Ein Prozess, den Sie mit Ihrem Mann ausgehandelt haben oder erstmal für sich ausgehandelt haben und dann Ihren Mann vor vollendete Tatsachen gestellt haben?
Also zuerst habe ich das lange mit mir ausgehandelt, weil das unpopulär ist und dass er das nicht gut findet und dass er mir vorrechnen wird, wie oft man im Hotel wohnen könnte, bevor man sich so ein teures Teil ins Leben holt und was das alles bedeutet, das war mir vorher schon klar. Und nachdem ich mir klar war, dass ich das wirklich will, habe ich dann einmal begonnen, es ihm vorsichtig zu erzählen. Also ich fahre mal jetzt auf eine Campermesse, habe ich gesagt. Und dieser Prozess bis zu dem Tag, wo ich gesagt habe, ich habe meinen Camper gefunden und er dann gesagt hat, und was willst du von mir jetzt? Und dann habe ich gesagt, dein Wohlwollen, dass ich ihn kaufe.
Das haben Sie ja dann auch bekommen von Ihrem Mann nach diesem Prozess. Und es hat ja was auch damit zu tun, dass Sie sich selbst erlaubt haben, einen Plan umzusetzen, von dem Ihr Mann gar nichts hält. Das ist ja auch oft so ein ausgesprochener oder unausgesprochener Anspruch bei Paaren. Wir machen alles zusammen, wir müssen die gleichen Interessen haben, wir verbringen die Zeit gemeinsam. Hindert das auch oft daran, Pläne umzusetzen, egal wer von den beiden Partnern?
Es verhindert letztendlich eine erfüllte Beziehung, weil entweder muss man jemanden heiraten, der ganz ähnlich ist, was manchmal dann auch später langweilig wird. Und wenn die Paare unterschiedlich sind, dann brauchen wir den Respekt unserer Unterschiedlichkeit. Und ich sage ein ganz kleines Beispiel. Wir sind früher immer gemeinsam um diesen kleinen See gegangen, an dem wir wohnen, und waren beide nicht glücklich, weil ich will überall stehen bleiben und Hölzlein sammeln und mit dem Wind sprechen und er möchte gerne zackig durchgehen und das mehr wie eine Joggingrunde betrachten. Und seit wir in den letzten Jahren dann getrennt um diesen See gehen, was dann im Dorf auch zu dieser Metapher geführt hat, wir haben Eheprobleme, weil sie sehen uns jetzt nur getrennt, das hat uns dann glücklich gemacht.
Ist ja wahrscheinlich die Voraussetzung oder setzt eine reife Beziehung voraus, dass die Paare getrennt Dinge tun und trotzdem wieder zueinander finden, ja, zueinander kommen.
Und die Menschen oder Frauen und Männer, die sagen, das mache ich nicht, weil mein Partner oder meine Partnerin, die begeben sich in meinem Verständnis langfristig auf eine Straße, wo sie sich sehr weit weg von ihren Träumen bewegen. Und das halte ich nicht für eine gesunde Entwicklung in einer
Beziehung. Rächt sich das irgendwann?
Meistens schon, weil wenn man Paare anschaut, die sich dann plötzlich abrupt trennen, dann haben die sich in meinem Verständnis, und ich arbeite ja auch sehr viel mit Paaren, die in Schwierigkeiten sind, haben die sich zu weit von ihrer eigenen Identität wegbewegt.
Obwohl sie nie gestritten haben.
Obwohl sie vielleicht gar nie gestritten haben. Eher glaube ich sogar, dass Paare, die streiten im positiven Sinne, die sich auseinandersetzen, eine bessere Überlebenschance als Paar haben, als die, wo nie irgendein böses Wort fällt und dafür zieht sich dann jeder zurück in seine eigene Welt, die dann nicht mehr zusammenpasst.
Ja. Sie beschreiben das auch ganz schön im Buch, dass man in dem Fall auch den Partner als Chance sehen kann, als Reibungsfläche, die zur eigenen Entwicklung auch verhelfen kann.
Auf jeden Fall. Und dann einen Weg zu finden, wo jeder noch sich selber bleiben kann, das ist ein Prozess, ein lohnender.
Das sagt Renate Daimler und sie ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und Sie sagten eben, Frau Daimler, Sie arbeiten auch mit Paaren, Sie machen Einzelcoaching. Dahinter steckt, dass Sie systemische Beraterin sind und auch Trainerin für systemische Strukturaufstellung. Was ist das?
Das ist, man könnte vereinfacht sagen, ein Raumsimulationsverfahren, wo man in den Raum Bilder stellt und diese Bilder zeigen uns dann Entwicklungsschritte, die möglich sind. Und das ist nicht gebunden an persönliche Themen. Ich mache das auch für und mit Organisationen. Also wenn eine Organisation einen großen Veränderungsprozess vorhat, dann könnte man vorher schauen, was sind die Auswirkungen auf das System, nämlich auf alle. Und diese Schritte werden ja meistens im persönlichen und auch im beruflichen Bereich so hoppala poppa gemacht, wo man dann hier eine Veränderung macht, aber nicht auf das Ganze schaut. Mhm. Und systemisches Denken und Handeln bedeutet, ich schaue mir das Ganze an und schaue mir die Auswirkungen an, die möglichen. Und das ist sehr spannend.
Auf das Ganze haben Sie ja schon viel, viel früher geschaut, Frau Daimler, denn Sie waren, ich glaube, fast 15 Jahre lang Flugbegleiterin bei den Austrian Airlines, als solche auch im Personalrat und haben auch Unternehmensberatungen angeboten. Da muss man immer aufs Ganze schauen. Kommen wir jetzt zu Ihrem Buch zurück. Es ist das 15., das Sie geschrieben haben. Das Buch der Erlaubnis, Untertitel »Aus Liebe zu mir«. Aus Liebe zu mir. Manche finden das vielleicht ein bisschen zu egoistisch.
Ja, das ist leider dann so. Die Menschen, die das so egoistisch finden, wenn sie sich selber lieben, die tun sich ja dann auch schwer, ein glückliches Leben zu haben. Weil wenn ich nicht dort beginne, wo ich mich zuerst einmal selber liebe, mich selber akzeptiere, mich selber bestätige, wie soll ich dann hinausgehen und mit anderen liebevoll sein? Das ist ganz schwierig.
Und ist nachzuvollziehen. Sie entlarven in Ihrem Buch negative Glaubenssätze. Wir wachsen ja alle mit einigen von ihnen auf, mehr oder weniger, die uns bremsen oder hindern können, unseren Weg zu gehen. Was haben Sie da für sich selbst festgestellt?
Also ich jedenfalls, und ich dachte gar nicht, dass das so ein schwieriger Glaubenssatz ist am Anfang, diese Sätze aus meiner Kindheit, nur wer arbeitet, darf essen, nur wer leistet, wird geliebt, die sind mir eigentlich gar nicht so sehr im Wege gestanden, weil ich auch gerne erfolgreich sein wollte und ich weiß richtig gut, wie man rackert. Mhm. Also mich konnten sie irgendwo hinstellen und ich konnte arbeiten bis zum Umfallen ohne Mühe. Und als ich dann begonnen habe festzustellen, dass ich gerne ein Leben möchte, wo ich auch mal am Sofa liege und in meinem Garten mich auf die Wiese lege, anstatt in den Beeten herumzuwühlen, habe ich gemerkt, ich tue mir richtig schwer. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, und dieses Loslassen von Leistung, wenn man mit so einem Glaubenssatz daherkommt, da muss man richtig was tun.
Sie haben ja auch einiges getan. Ich habe zu Beginn die Berufe und Ausbildungen aufgezählt, die Sie hinter sich haben. Renate Daimler, Autorin von inzwischen 15 Sachbüchern zu den Themen Frauen, Lust, Liebe und Alter. Aus Ihnen ist was geworden. Und Sie sagten eben, mit dem Faulsein habe ich mich ein bisschen schwer getan. Das heißt aber auch, Frau Daimler, wenn ich Sie richtig verstehe, diese Glaubenssätze, die Sie auch angetrieben haben, die auch die Leistungen, die Sie erbracht haben, schließlich ermöglicht haben, die empfinden Sie nicht nur als negativ. Geht es dann darum, wenn wir sie entlarven, nicht aus unserem Leben zu verbannen, sondern so zu integrieren, dass sie uns nützen.
Genau. Wenn dann die Leute sagen, das will ich jetzt loswerden, das ist eine schlechte Metapher. Es geht nicht um Loswerden, es geht darum, sie zu betrachten, sich selber zu verzeihen, wenn man das sehr lange gemacht hat, was einem auch nicht gut getan hat, und dann das Gute daran unbedingt zu behalten. Mhm. Das Maß der Dinge ist das Wichtige.
Ich habe mal vor einigen Jahrzehnten ein Kleidungsstück aus der Reinigung abgeholt und da hing ein Zettel dran, die noch verbliebenen Flecken sind nicht anders zu entfernen, ohne Stoff und Farbe anzugreifen, und habe das automatisch auf mein Leben und mich selbst bezogen. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Wie sehen Sie das?
Das ist ein schönes Bild, ja. Ich glaube, man sollte wirklich seine eigene Persönlichkeit lieben und genießen und dann diese Kanten abschleifen und hinter sich lassen, die uns im Weg sind. Und auch das ist ein Forschungsprojekt, weil ich bin mir nicht sicher, so wie mir selber gegangen ist, dass alle Menschen schon so genau wissen, was ist das Gute und was ist das Hinderliche an meinen Überzeugungssystemen. Und das haben wir alle.
Das ist ja auch nicht immer gleich von außen zu sehen. Es gibt ja sehr erfolgreiche Menschen, die voll sind von inneren Stoppschildern, wie Sie es bezeichnen. Und dann gibt es andere, die in den Tag hineinleben, glücklich sind und sich völlig frei fühlen. Warum sind denn diese inneren Stoppschilder so mächtig noch bei Erwachsenen, obwohl sie möglicherweise in der Kindheit erworben wurden?
Weil sie in unserem Gehirn gespeichert sind. Unser Gehirn ist ja ganz klug und speichert alles, was es für relevant hält. Und wenn ich jetzt in meinem Leben diesen Speicher aufgemacht habe, übrigens schon vor der Geburt, also ein Kind zum Beispiel, das schon spürt, dass es nicht erwünscht ist in seiner Identität, es sollte ein Sohn sein und da ist ein Mädchen drin im Bauch der Mutter, wird von ganz vornherein diesen Satz mit sich bringen, ich bin nicht erwünscht, so wie ich bin.
Oder ich bin nicht richtig, wie ich bin.
Oder ich bin nicht richtig, wie ich bin, das hatte ich zum Beispiel auch als Satz. Und das nehmen wir dann wie eine breite Autobahn in unserem Gehirn mit und glauben, dass so die Welt ist. Mhm. Und das bleibt uns, wenn wir das nicht hinterfragen.
Ja, andererseits beschreiben Sie das in Ihrem Buch, in dem Buch der Erlaubnis, auch als Überlebensstrategie des Kindes. Das Kind will ja überleben und geliebt werden, vor allem von seinen Eltern.
Das Kind macht das großartig. Das Kind schaut, was wollen meine Eltern von mir? Und dann macht das Kind üblicherweise. Also es schaut sich um in der Welt und sagt, aha, wenn ich viel lächle, dann werde ich geliebt, und dann gehen diese Leute weiter durchs Leben und lächeln auch an Stellen, wo es äußerst sinnvoll wäre, dass sie aufstehen und sagen, ich kämpfe für mich, ich nehme mein Lächeln zurück und stehe für mich ein.
Das heißt also, die inneren Gebote hinterfragen, diese Muster erkennen. Vielen Leuten gelingt das nur, wenn irgendwas im Leben passiert, eine Krankheit, ein Unfall, irgendein Schicksalsschlag. Geht das auch anders?
Natürlich machen Schicksalsschläge leichter, unter Anführungszeichen, weil man dann was ändern muss. Wenn ich merke, dass mein Getriebensein oder mein Zurückgehaltensein mich krank gemacht haben, dann werde ich natürlich sofort etwas tun, wenn ich das reflektiert habe. Aber das zu tun, solange man ganz gesund ist unter dem Aspekt, was macht mich glücklich, wäre der bessere Weg natürlich. Im Augenblick bleiben.
Klingt anders als zu sagen, was ist mein Ziel? Also ich finde zum Beispiel, dass wir in einer sehr zielorientierten Kultur leben, dass man immer ein Ziel haben muss, dass schon kleine Kinder wissen müssen, was sie werden wollen, ansonsten sind sie auch irgendwie nicht richtig. Und sie stellen die Freude in den Vordergrund.
Also was ist mein Ziel, ist ja sowieso ein unpassender Gedanke, weil ein Ziel liegt in der Zukunft. Die Zukunft ist ja noch gar nicht da. Eben. Und dann verpasse ich diesen Moment, in dem ich jetzt gerade bin, in dem ich schon ständig irgendwo anders bin. Weiß ich denn, ob ich morgen noch lebe? Also diese Betonung des Augenblicks ist eines der Geheimnisse für ein glückliches Leben.
Mhm. Wobei ja dieser Augenblick, so augenblicklich er auch sein mag, auch eine gute Basis für die Zukunft ist.
Natürlich. Also diese Anhäufung von glücklichen Momenten bringt uns natürlich dann auch in eine Zukunft, wo wir auf diese glücklichen Momente zurückgreifen können, weil das Gehirn sich das merkt. Und wenn es dann mal dunkel wird, dann wissen wir, das ist vorübergehend. Weil ich kann mit jeder Dunkelheit anders umgehen, wenn ich schon weiß, wie das Licht ist.
Ja.
Man muss jetzt vielleicht noch dem vorausschicken, unser Gehirn merkt sich Negatives 4-mal leichter als Positives. Aha. weil unser altes Urstammgehirn war ausgerichtet auf Überleben. Und wenn unsere Vorfahren im Gebüsch ein Geräusch gehört haben, mussten sie dieses Geräusch negativ interpretieren, weil es hätte sie das Leben gekostet, das nicht wahrzunehmen, dass da vielleicht ein Tiger oder irgendein anderes Tier, das sie auffressen wird, sitzt. Und dieses, ich speichere das Negative viel leichter, das müssen wir wissen, wenn wir uns daran machen, das Positive zu speichern. Mhm. Und unser Gehirn tatsächlich kennt den Unterschied zwischen Realität und Fiktion nicht. Also wenn ich heute meinem Gehirn sage, ich bin ein glücklicher Mensch, dann wird das Gehirn sich das merken, auch wenn das im Moment noch gar nicht stimmt.
Also fake it until you make it.
Ja, fake it until you make it ist gut zusammengefasst, Frau Röder.
Ja, was mich nur wundert ist, Sie sagen, das Gehirn merkt sich negative Dinge viermal eher als positive. Mhm. Trotzdem können wir uns doch oft nach Jahren nur an das Positive erinnern und vergessen. Vielleicht ja glücklicherweise das Negative, aber scheinbar ist es dann doch nicht so vergessen. Irgendwo rutscht es hin.
Ja, die Dinge, die wir nicht bearbeitet haben, die sind ja nicht weg, sondern die werden in unserem Inneren gespeichert und kommen bei passender Gelegenheit wieder hoch. Also zum Beispiel, wenn jemand etwas Traumatisierendes erlebt hat, ich stelle das häufig fest, wenn ich mit Menschen arbeite, die als Babys im Krankenhaus waren, alleine, dass an irgendeiner Stelle, wo was Ähnliches passiert, also zum Beispiel Partner oder Partnerin verlässt mich und ich bin 40, dann kann es sein, dass dieses uralte Kindheitstrauma, ich war schon als Baby im Krankenhaus, alleine wieder reaktiviert wird.
Obwohl es bis dahin gut verpackt
im Keller war. Und es ist auch heilsam, dass das auftaucht, weil es dann auch tatsächlich geheilt werden kann.
Und wie es geheilt werden kann und wie wir unsere innere Stimme, unsere Intuition nutzen können, um den Erlaubern mehr Platz einzuräumen, so wie Renate Daimler es nennt, darüber sprechen wir in der nächsten Runde. Frau Daimler, Sie haben auch Ihre Wunschmusik ausgewählt und da steht an erster Stelle Konstantin Wecker mit dem Titel »Wenn der Sommer nicht mehr weit ist«. Was haben Sie sich dabei gedacht?
Also für mich hat dieses Lied jetzt nicht mit Sommer unbedingt zu tun, sondern mit einer Erlaubniseinstellung. Der Konstantin Wecker besingt ja hier, was er sich dann alles erlaubt und dann will ich endlich. Und dieses positive Lebensgefühl, so ein pralles, gutes Leben zu führen und sich nicht beeindrucken zu lassen, zum Beispiel vom Regen, ja, wenn ich in der Metapher bleibe, das finde ich ganz wunderbar und außerdem ist der Konstantin Wecker aus meiner Zeit und ich kenne ihn auch persönlich, also ich finde auch, dass er ein wunderbarer Mensch ist.
Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer fett. Satt und ungeheuer fett.
Wenn der Sommer nicht mehr weit ist von Konstantin Wecker, ja mehr oder weniger, kann es ja bei jedem so weit sein, dass der Sommer nicht mehr weit ist, dass man sich endlich die Dinge erlaubt, die man schon immer tun wollte. Dieses Lied hat sich Renate Daimler gewünscht. Sie ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur, Autorin, systemische Beraterin und Lehrtrainerin für systemische Strukturaufstellungen. Wenn ich jetzt von Ihnen ausgehe, Frau Daimler, Sie haben sich ja schon früh erlaubt, wo andere gesagt hätten, nee, das traue ich mir noch nicht zu. Also mit 17 aus dem Elternhaus ausgezogen, Sie sagen geflüchtet, nach Paris, nach London. Sie haben eine Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin gemacht. Dann sind Sie wieder nach Wien gezogen, hatten verschiedene Beziehungen, haben schließlich geheiratet und waren nach ein paar Jahren wieder geschieden, haben zwei erwachsene Kinder, 36 und 33, und leben seit fast 20 Jahren in zweiter Ehe. Da ist ja schon ganz viel passiert in Ihrem Leben.
Ja, also es würde wahrscheinlich für zwei Leben reichen. Und Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn ich dieses Lied vorher nehme, dann weiß ich, dass das meine Zeit ist, zu verstehen, dass es immer meine Zeit ist. Mhm. Also ob ich jetzt jung bin oder alt, es ist immer meine Zeit. Und ich höre jetzt, seit ich selber älter bin, doch immer häufiger, dass dann die Menschen sagen, ja, das kann ich jetzt nicht mehr oder das muss ich jetzt noch schnell, bevor ich zu alt bin. Jetzt ist meine Zeit.
Sie sagen gerade, Frau Daimler, jetzt, wo ich selber älter bin, Sie sind ja 70, was man Ihnen weiß Gott nicht ansieht, oder das werde ich irgendwann mal nicht mehr kennen, beinhaltet ja schon eine Einschränkung. Gehört das andererseits nicht auch dazu, im Augenblick zu leben? Denn es kann ja immer sein, unabhängig vom Alter, dass ich morgen oder übermorgen irgendetwas nicht mehr kann, was ich gerne möchte.
Natürlich, das kann passieren und da müsste man schon hinterfragen, wo bin ich jetzt? Habe ich eine tatsächliche Einschränkung, weil das Schicksal mir jetzt eine Krankheit oder was auch immer? Oder habe ich verabsäumt, meinen Geist, meine Seele und meinen Körper weiterzuentwickeln?
Ja, ich wollte gerade sagen, solche äußerlichen Einschränkungen, also ich nehme jetzt mal was Schlimmeres, sitze plötzlich im Rollstuhl, können ja auch ja nach dem anfänglichen Schock und der anfänglichen Traumatisierung einen auf einen Weg bringen, auf den man sonst nicht gekommen wäre.
Das glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube sowieso, das Schicksal, dass man sich ja nicht selber aussucht dann, sondern dass einem etwas geschieht, was komplex ist, dass wie ich damit umgehe, ist immer meine Entscheidung, immer.
Ja.
Und wenn ich im Rollstuhl sitze, kann ich auch im Rollstuhl ein gutes Leben haben.
Jetzt bleiben wir mal bei Ihnen, Frau Daimler. Mhm. Sie haben auch ja einen solchen Schicksalsschlag, den Sie nicht selbst verursacht haben, sondern Ihr erster Ehemann, Hans-Peter Daimler. Er saß im Gefängnis. Er war Ende der 80er Jahre in die Lukona-Affäre verwickelt. Er soll mit dem Wiener Promikriminellen Udo Proksch ein Schiff versenkt haben, um eine Versicherungssumme zu kassieren von 30 Millionen Euro. Dabei sind 12 Menschen ums Leben gekommen. Er saß im Gefängnis. Sie wussten von Anfang an, er ist unschuldig. Aber Sie waren eine junge Frau mit 2 kleinen Kindern und einer Schwiegermutter, die Sie auch noch zu versorgen hatten. Wie sind Sie da durchgekommen durch diese Zeit?
Das war eine knalleharte Zeit und das habe ich tatsächlich nur überlebt, indem ich mich dann auch anderen Welten geöffnet habe und meine Spiritualität entdecken musste, weil ich plötzlich eines Morgens erwacht bin und unter Anführungszeichen die Frau eines Verbrechers war, weil ich war in einer Gesellschaft anerkannt, gut eingebettet und plötzlich haben die Menschen die Straße gewechselt, damit sie mich nicht grüßen müssen. Mhm. Ich musste diese kleinen Kinder ernähren, ich musste sie davor beschützen, was da alles gesagt wurde. Ich habe meinen Mann betreut, bin nach Kiel gefahren.
In Kiel war die Gerichtsverhandlung für Ihren Mann?
In Kiel war er im Gefängnis und da war die Gerichtsverhandlung. Und ich habe einfach ein Leben gehabt, das wirklich hart war. Und dieses Leben im Augenblick, das habe ich dort gelernt. Damals hatte ich ein Wohnmobil und wir sind dann mit diesem Wohnmobil nach Kiel gegondelt und ich habe dann versucht, mit meinen Kindern jeden Augenblick als Abenteuer zu erleben. Und dieses im Augenblick sein und das Nehmen, was es Gutes gibt im Leben, das hat mir und meinen Kindern wahrscheinlich auch das Leben gerettet, weil sonst wären wir untergegangen in diesem Drama.
Und jetzt denke ich wieder an Ihre Kindheit, wo Sie ja erzählt haben, dass Sie schon so konditioniert waren, irgendwie immer weiter auf, du musst was leisten, du musst fleißig sein. Genau das ist Ihnen doch in dieser Situation auch wieder zugute gekommen, oder nicht?
Das ist mir zugute gekommen, weil ich konnte wirklich leisten. Ich habe viel gearbeitet, damit ich genug Geld habe. Ich habe mit meinen Kindern diese Reisen gemacht, damit sie ihren Vater nicht verlieren und so weiter und so weiter. Und ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, dass ich weiß, ich kann anpacken, ich kann wirklich Roboti, Roboti, haben wir immer gesagt. Das hat mir damals geholfen.
Nur irgendwann ist auch diese Zeit zu Ende, muss zu Ende sein. Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, Sie haben auch körperlich Zeichen gespürt, dass sich irgendetwas verändern muss in Ihrem Leben.
Ich war einfach erschöpft.
Sie waren erschöpft.
Ja, ich habe zu viel getan und zu viel gemacht und habe dann das Glück gehabt, sage ich jetzt in meinem heutigen Verständnis, dass ich ein Glaukom diagnostiziert bekommen habe und dann gemerkt habe, stopp, Moment, ich muss jetzt sofort auf mich aufpassen.
Es hätte sein können, dass Sie erblinden.
Es könnte sein, dass man erblinden kann mit dieser Erkrankung. Das ist total stabil geblieben, aber ich habe auch mein Leben neu sortiert und habe dann geschaut, okay, jetzt braucht es wirklich etwas Renate first.
Wie sind Sie dann vorgegangen, so Schrittchen für Schrittchen?
Ich glaube, dass so eine Veränderung immer nur Schrittchen für Schrittchen geht, weil ja diese Muster so stark sind. Und ich bin immer noch dabei. Dieser Prozess ist noch nicht zu Ende, wo ich einmal mich selber in den Vordergrund stelle.
Wie gelingt das denn, sich selbst in die Lage zu versetzen, aus diesen Mustern auszusteigen und dann Schrittchen für Schrittchen seine Träume umzusetzen? Haben Sie eine Bedienungsanleitung dazu?
Ich habe schon eine kleine Bedienungsanleitung. Das eine ist tatsächlich ehrlich zurückschauen. Wie reagiere ich in bestimmten Situationen? Dann finde ich mein Muster. Weil diese Muster treten ja unter anderem hauptsächlich auf, wenn wir im Stress sind. Also entweder ich ziehe mich zurück oder ich renne nach vorne und brüll oder was auch immer wir dann tun. Da habe ich relativ viel dazu geschrieben in meinem Buch über diese Muster. Und das andere ist eines meiner Lieblingswerkzeuge, das Wertedreieck.
Ja, das Wertedreieck. Was hat es damit auf sich?
Also wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir stehen in einem gleichseitigen Dreieck in der Mitte drin. Und an diesen Spitzen dieses Dreiecks sind drei Qualitäten, die wir unabdingbar brauchen, wenn wir verändern wollen. Das eine ist, ich brauche eine Vision. Wo will ich hin? Dann brauche ich einmal das Vertrauen, dass das klappt. Und dieses Vertrauensthema ist natürlich ein großes Thema, weil wir da auch zurückkommen in unsere Kindheit. Habe ich gelernt zu vertrauen oder ist mein Urvertrauen erschüttert worden durch Bedingungen, die dann eben stattgefunden haben, nicht erwünscht oder nicht genug geliebt oder nicht genug bekommen? Heute bin ich dafür zuständig, mich selber in dieses Vertrauen hineinzubringen. Und das dritte ist dann die Struktur und das ist die ungeliebteste Stelle in diesem Dreieck für die meisten Menschen meiner Wahrnehmung nach. Wir brauchen eine Umsetzungsstruktur. Ich muss mir das überlegen, wie mache ich das ganz praktisch. Und wenn ich etwas verändern will, dann ist es gut, wenn ich dann am Abend mir überlege, okay, heute an diesem Tag, was ist mir geglückt an meiner Veränderung und was ist mir nicht geglückt und wo habe ich Potenzial weiterzugehen. Ich nenne ein Beispiel, bevor ich hierher gefahren bin, hat mich eine Universität angerufen, an der ich lehre und hat gesagt, Frau Daimler, wir haben einen Referenten, der krank geworden ist, können Sie morgen kommen? Da hätte ich früher Ja gesagt, obwohl ich am übernächsten Tag nach Frankfurt geflogen wäre. Und dann habe ich Nein gesagt, obwohl das für diese Universität wirklich schwierig ist, dass ich jetzt nicht eingesprungen bin.
Ja.
Und dieses, da stelle ich mich an die erste Stelle, weil ich weiß, dass mich das überlastet, wenn ich dort einen ganzen Tag lehre und am nächsten Morgen nach Frankfurt fliege. Diese Veränderung, darauf bin ich richtig stolz.
Mir fällt gerade auf, weil Sie sagen, Frau Daimler, früher hätten Sie Ja gesagt. Wahrscheinlich waren Sie ja früher auch in einer Situation, wo Sie Ja sagen mussten. Sie mussten zwei kleine Kinder ernähren, Sie mussten sich selbst versorgen, Sie mussten dafür sorgen, dass alles läuft. Nur möglicherweise verselbstständigen sich dann solche Muster bei vielen Menschen, dass sie auch dann noch Ja sagen, wenn es nicht mehr lebensnotwendig oder existenziell notwendig ist.
Genau, und darum geht's ja auch, dass diese Muster sich dann wirklich als automatische Reaktionen etablieren. Und dann vergessen wir an diesem Punkt, wo wir das gar nicht mehr müssen. Mein Vater zum Beispiel, als er sein Geschäft schon lang verkauft hat und mehr als 70 war, ist immer noch täglich in sein Büro gegangen. Ich habe keine Ahnung, warum.
Ja, Moment mal, Frau Daimler. Sie gehen zwar nicht in ein Büro, doch Sie sind 70 und arbeiten auch, ja vielleicht nicht Tag für Tag, aber man kann schon sagen, Sie sind weiterhin berufstätig.
Ich bin sehr intensiv berufstätig und alles, was ich tue, macht mir Spaß. Ich mache keine knappen Anschlüsse mehr. Also ich mache, wenn ich jetzt zurückkomme aus Barcelona, wo ich heute dann hinfliege, ich habe dann tatsächlich 5 Tage frei und habe nichts da hineingepackt.
Ja, das heißt, ich höre da sehr viel mehr Selbstbestimmtheit heraus und auch Selbstfürsorge.
Ja, und dieses, da braucht mich jemand, ist ja eine unglaublich starke Falle, weil es gibt immer jemanden, der dich braucht. Ja, da braucht mich jemanden, ja, da muss ich ja. Oder wenn jemand anruft und sagt, kann ich ein Coaching haben, ich bin in Not, da bin ich früher gesprungen aus jedem freien Tag hinaus, damit diese Leute, die in Not sind, von mir was bekommen.
Naja, es gibt ja auch noch was dazwischen. Wenn einer sagt, ich brauche dich, könnte es ja auch sein, dass er ihre Dienstleistung braucht oder das, für was sie stehen, was aber durchaus auch von einer anderen Person zu erbringen wäre.
Zum Beispiel, aber das wollen dann die Leute nicht. Also meine Coaching-Klienten wollen nicht, dass ich ja, zu klar. jemand anderen schicke. Mhm. Und dann müssen sie halt warten. Aber früher war ich viel leichter beeinflussbar, meine eigenen Grenzen zu verlassen.
Ich wollte damit auch eher sagen, dass vieles, wo man glaubt, persönlich gefragt zu sein, eigentlich einen selbst nicht immer angeht, sondern es ist eine Dienstleistung, die man auch delegieren kann oder von irgendjemand an. Man darf das nicht verwechseln. Ist es jetzt am einfachsten, Frau Daimler anzurufen und sie zu fragen, und die kommt dann schon?
Ja.
Oder kann ich auch jemand anderes fragen? Das bereitet mir dann zwar ein bisschen mehr Mühe, aber das geht dann auch.
Ja, also ich glaube auch diese Frage, wofür bin ich zuständig, ist ja bei Selbsterlaubnis eine große Frage. Weil wir ja, wenn wir ein Muster haben, ich muss immer hilfreich sein, dann springen wir ja überall hinein, wo irgendjemand was braucht, obwohl wir gar nicht zuständig sind.
Anstelle dieser alten hinderlichen Glaubenssätze müssen ja dann wahrscheinlich neue kommen. Was sind die Voraussetzungen dafür? Also hochkommen lassen, bearbeiten, wegpacken, in die Zukunft schauen? Ist es so einfach?
Also wegpacken nicht, sondern transformieren und eher sortieren. Ich sortiere und dann schaue ich, was ist gut daran, was will ich behalten und was will ich zurücklassen.
Wie wenn man ein Zimmer oder eine Schublade aufräumt.
Genau, wie wenn man eine Schublade aufräumt. Und wir haben ja tatsächlich im Gehirn eine innere Schublade, die wir aufräumen können.
Musik Nummer 2, Frau Daimler. Sie haben sich gewünscht, The Power of Your Heart. Klar, als systemische Beraterin arbeiten Sie wahrscheinlich auch oft mit der Kraft des Herzens, wenn das Herz jetzt auch symbolisch steht für meine eigene Kraft. Was steckt noch hinter diesem Lied?
Also grundsätzlich ohne Herz geht gar nichts. Das wissen wir auch aus der Hirnforschung, dass das Gehirn eigentlich ein Bauchorgan ist und unbedingt verbunden sein muss mit unseren Gefühlen, sonst klappt's nicht. Das ist das eine, warum ich dieses Lied gewählt habe, das ich sehr mag. Und das zweite ist, es ist kein Hindernis, wenn wir unterschiedlich sind, wenn wir einander respektieren in unserer Unterschiedlichkeit und trotzdem unser Herz offen lassen.
You and me, we always sweat and strain. You look for sun, I look for rain. We're different people, we're not the same. The power of the sun. I look at treetops, you look for caps. Above the water, where the waves snap back. I flew around the world to bring you back. It was the power of your heart. The power of your heart. Of your heart.
Peter Gabriel, The Power of Your Heart, sang er. Und das ist es, worauf es ankommt beim Selbsterlauben, findet Renate Daimler. Sie ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und Autorin des Werkes. Das Buch der Selbsterlaubnis heißt es, Untertitel Aus Liebe zu mir. Ja, wir haben jetzt eine Weile darüber gesprochen, was erforderlich ist, um sich Dinge zu erlauben, die man ja schon immer machen wollte. Lang gehegte Träume, Wünsche und wo die Hürden sind, die man nehmen muss, die scheinbaren Hinderungsgründe, die es zu überwinden gilt. Ja, hört sich alles gut an und manche sind dann vielleicht auch in der Situation so, ab morgen ist es soweit? Heißt aber auch, Frau Daimler, raus aus der Komfortzone.
Ja, und aus den alten Schuhen.
Ja.
Also diese alten Gewohnheiten, die wir da mitgebracht haben. Und das ist ja auch so bequem. Man muss ja auch schon sagen, wenn wir uns erlauben wollen, uns selbst zu lieben und unser ganzes Potenzial zu leben, dann ist das extrem unbequem. Und es ist auch nichts, was wir mit einem Fingerschnipsen machen können. Das bedeutet auch Arbeit und das muss man wissen. Tue ich mir diese Arbeit an, mich weiterzuentwickeln? Will ich das überhaupt?
Ja.
Und will ich in diese neue Breite, weil letztendlich geht es dann um ein breiteres und freudvolleres Leben in jedem Fall, weil wir unsere Stoppschilder wegräumen, unsere Begrenzungen erweitern. Ja, und da brauchen wir schon einen guten Bagger dazu.
In Ihrem Buch beschreiben Sie das als Hürdenlauf.
Ja, gutes Bild. Ein Hindernislauf.
Oder Hindernislauf,
ein Hindernislauf.
Ja. Aber Hürden, die man nehmen kann.
Ja, natürlich. Also wir können diese Hürden nehmen.
Ja gut, diese Hürde haben Sie ja nun schon mal genommen, Frau Daimler. dass sie sagen, nee, ich übernehme mich nicht mehr, ich arbeite nur noch so viel, wie es für mich gut ist, wie es mir Freude macht, keine knappen Anschlusstermine mehr, öfter mal Nein sagen. Jetzt sind sie allerdings selbstständig. Was machen die Menschen, die, naja, eingebunden sind in ein Team, in irgendein Arbeitssystem beziehungsweise abhängig beschäftigt sind?
Ich glaube auch, dass man in einer abhängigen Beschäftigung Dinge so oder so machen kann. Also ich arbeite sehr viel mit Teams. Eine meiner Arbeiten ist Teamentwicklung, dass Teams auch oft ineffizient arbeiten, weil sie nicht wirklich gut auf ihren Plätzen stehen, an denen sie stehen sollen. Mhm. Ich sage ein Beispiel, jemand, der in einem Unternehmen, in einem Team ist und weil das andere Teammitglied ein bisschen bequemer ist, unauffällig die Arbeit übernimmt von dem anderen, was ganz häufig vorkommt, das sind diese Dinge, die uns auch überlasten. Also, dass wir unsere Muster selbstverständlich auch ins Unternehmen mitbringen. Mhm. Und genau so, wie wir zu Hause dann immer beflissen, irgendwo geholfen haben, helfen wir dann dort auch. Also diese Muster zu hinterfragen, auch in seiner Arbeitswelt, das würde uns gut tun.
Das heißt, bezogen aufs Team, der in dem Team am meisten leistet, ist selber schuld.
Das würde ich so sagen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber genau so ist es.
Ja, Rückfälle erlaube ich mir, habe ich in Ihrem Buch gelesen, Frau Daimler, das Buch der Selbsterlaubnis. Das heißt, wir können uns schon einiges vornehmen, nur es klappt nicht immer so. Und wie sieht das dann aus, die Situation, sich selbst zu erlauben, dass es auch mal nicht klappt? Also nach dem Motto, ich darf auch mal 3 Schritte vor und wieder 2 zurück machen.
Also das brauchen wir unbedingt. Und da habe ich so einen schönen Satz von meinem Lehrer Matthias Wager von Kibet gelernt. Der nennt das Ehrenrunde. Mhm. Und ich finde, das ist ein schönes Wort dafür, dass wenn wir uns verändern wollen, machen wir natürlich Ehrenrunden, sprich Rückfälle ins Alte. Und diese Ehrenrunden zu ehren und zu sagen, ja, hallo, da bin ich wieder, habe mich gerade mal wieder überarbeitet oder ja gesagt an Stellen, wo ich hätte Nein sagen sollen und weiter. Und dieses Hinfallen, Aufstehen, Krönchen auf, weitergehen, das ist etwas, was wir dann auch brauchen, weil sonst sind wir frustriert. Und Selbstkritik ist genau das, was unser Herz und unser Hirn nicht will, ja, nämlich negative Selbstkritik.
Es ist ja wahrscheinlich auch wie bei der Ehrenrunde in der Schule. Es bleibt eher was hängen, wenn es wiederholt wird, als wenn einfach immer alles geradeaus geht.
Ja, also dieses Ich bin gütig zu mir selber, das ist ein wichtiger Punkt.
Frau Daimler, eines Ihrer Bücher heißt Wir weisen wilden Frauen von der Kunst des Älterwerdens. Und in der Kunst dürfen wir uns ja alle üben, wenn wir denn älter werden. Sie selbst haben auch diese Hürde mit Bravour genommen, sind 70, immer noch berufstätig, mit dem Camper unterwegs. Ist da nicht auch wieder die Gefahr beim Älterwerden, Glaubenssätze von früher aufzuschnappen? Also, oder sie liegen bereit auf der Straße. Du bist zu alt, dies und das zu machen. Du bist zu alt, dich so und so anzuziehen, zu lieben, zu investieren. Sprich, zu alt für alles Mögliche oder auch vielleicht zu alt zum Genießen. Wenn Sie die überhaupt haben, diese Beschränkungen, wie räumen Sie die aus dem Weg?
Also ich habe sie jetzt nicht mehr, aber ich habe ja immerhin 3 Bücher zum Thema Alter geschrieben oder älter werden, um sie zu transformieren. Und die Altersforscherin Ellen Langer hat es für mich am schönsten gesagt. Sie hat gesagt, das Alter ist ein enges Korsett, das unsere Gesellschaft uns anlegen will. Mhm. Und dieses Korsett ist ja bekannt, ja. Und ich kann mich noch erinnern, als ich meine Ausbildung zum Outdoor Guide gemacht habe, diese Kommentare in meinem Dorf, aber auch in meinem Freundeskreis. Bist du wahnsinnig? Du legst dich mit diesen Youngsters in den Wald und so weiter. Und mir hat diese Ausbildung unglaublich Freude gemacht. Und wenn ich jetzt mit meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen in Kreta nomadisch wandere und der Südküste entlang gehe, dann denke ich mir, jeder Tag dieser Ausbildung, dass ich das jetzt machen kann, das macht mich absolut glücklich. Mhm. Aber wenn Sie jemanden fragen, soll so eine alte Schratte mit 65 eine Outdoor-Ausbildung machen, da wird wahrscheinlich ein Großteil der Bevölkerung sagen, um Gottes Willen, was will diese Alte noch?
Was wollen Sie denn jetzt noch?
Und was ich auch ganz schwierig finde, ist, wenn dann die Leute sagen, ja, ich muss jetzt noch schnell reisen, weil später kann ich das nicht. Das ist wie eine Aufforderung ans Unterbewusstsein. Später kannst du das nicht mehr. Mhm. Wenn mich jemand fragt über mein Alter, dann sage ich, ich werde 100 und dann schauen wir weiter.
Dankbarkeit auch sich selbst gegenüber, ist ein sehr wichtiger Punkt, schreiben Sie in Ihrem Buch, im Buch der Erlaubnis.
Also ohne Dankbarkeit kommen wir gar nicht weiter, weil Dankbarkeit ist eines der stärksten positiven Gefühle. Dankbar, dass ich lebe, dankbar, dass ich gesund bin, dankbar, dass ich hier mit Ihnen sitzen darf. Und Dankbarkeit ist ein Gefühl, das unseren Zellen total gut tut, die ja immer auch dabei sind. Unser Körper leidet und freut sich ja auch mit bei allem, was wir denken.
Lebe dein eigenes Leben mit dem Ziel, sich erlauben, zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen, zu neuen Ufern aufzubrechen, nicht mehr den Erwartungen anderer zu entsprechen und sich schätzen und zu lieben. Mir fällt da ein Fragebogen von Max Frisch ein und da fragt er, sind Sie sich selbst ein guter Freund? Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür. Wie sehen Sie das?
Unbedingt. Wenn ich mir selber gut Freund bin, wenn ich zu mir selber gut bin, wenn ich mich selber wertschätze, dann wird mir das auch von außen entgegenkommen. Das ist so wertvoll und so köstlich auch. Das ist wie frischer Morgentau, sich selber zu mögen.
Bis auf die paar Leute, die einen deswegen nicht mögen, weil man eben gut gelaunt ist.
Damit muss man fertig werden.
Und die Erlaubnis dazu können wir uns nur selbst erteilen, sagt Renate Daimler. Wo geht die nächste Reise hin mit Ihrem Camper?
Ich habe das Glück, dass meine Tochter mit mir als nächstes 12 Tage nach Kroatien fährt, weil sie gerade Zeit dazu hat und ein Sabbatical. Und da freue ich mich total und da bin ich auch glücklich darüber, dass wir denselben Reisegeschmack haben, weil wir beide nicht planen müssen. Heute hier und morgen dort ins Blaue hinein, einfach am Meer entlang. Herrlich.
Dann wünsche ich Ihnen bei dieser Reise viel Vergnügen, viel Freude. Die Autorin und systemische Beraterin Renate Daimler war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie hat uns ein paar Wegweiser an die Hand gegeben, wie es uns gelingen kann, selbstbestimmt unseren Weg zu gehen. Nachzulesen auch in ihrem Buch Der Erlaubnis, Untertitel Aus Liebe zu mir, erschienen im Kösel Verlag. Mein Name ist Karin Röder und ich möchte Ihnen noch einen Musikwunsch erfüllen. Der stand von Serge Reggiani, Le Déserteur. Frau Daimler, warum dieses Lied?
Also einmal habe ich eine französische Vergangenheit. Ich habe in Paris gelebt. Es ist meine Lieblingssprache. Und an meinem 60. Geburtstag bin ich aufgetreten als Sängerin Rena France, habe vorher ein bisschen Gesangsunterricht genommen und habe alle diese Lieder gesungen aus meiner Jugend in Paris und unter anderem auch dieses Lied Le Déserteur. Und für mich ist es aktuell, weil wir alle desertieren sollten vom Krieg. Und zwar vom inneren und vom äußeren Krieg. Wenn wir uns mit Frieden beschäftigen würden, dann wäre unsere Welt deutlich freudvoller.
Vielen Dank, Renate Daimler.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre, que vous lirez peut-être, si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens.